ein Stadionbier mit Baden-FM Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.
Hallo, hallo.
Auswärtssieg, Auswärtssieg.
Ja, das war ein ganz schöner Auswärtskrimi vor allem.
Ja, aber es war doch sowas von befreiend.
Absolut.
Also wenn du zwei Heimniederlagen hinter dir hast, dann war es sowas von befreiend, in Mönchengladbach zu gewinnen. Und ich habe ja so ein bisschen vorher so ein bisschen Orakel gespielt, ne? Vor 3 Jahren 0-6 gewonnen, letztes Jahr 0-3 gewonnen. Mensch, gutes Pflaster für uns. Und so war es dann auch. Die haben richtig gut gespielt in Mönchengladbach. Aber nach 14 Minuten völlig gegen den Lauf des Spiels, weil Freiburg war, hatte, ich sag mal nicht, sie waren dominant in dieser Phase. Ich sage, sie hatten mehr vom Spiel als Mönchengladbach.
Ja.
Und dann haben die Gladbacher mal einen Angriff. Franck Honorat, der Franzose von der rechten Außenbahn, will einen Pass in die Mitte spielen, flach. Güni geht dazwischen.
Hat er leider.
Und lenkt den Ball ins eigene Tor, klassisches Eigentor. Ich habe da schon aus Rücksichtnahme immer gesagt, Torschütze Franck Honorat, aber offiziell ist ein Eigentor gewesen.
Ja.
War halt so. Güni macht das 0-1. Zum Glück war es gleich im Gegenzug mehr oder weniger 16. Minute. Das
ging eigentlich Schlag auf Schlag.
Toller Pass, ja, in die Tiefe. Kübi, sprich Lukas Kübler, ist ja eigentlich Verteidiger, aber auf und davon auf der rechten Seite mit einer geilen Flanke und die Abwehr von Mönchengladbach überhaupt nicht im Bilde. Da kann der Kollege Osterhage wirklich völlig frei zum Kopfball gehen. Und der Kopfball ist ihm nicht mal richtig gut gelungen, wie er selbst sagt, ja, sondern er hat da praktisch einen Aufsetzer gemacht. Und dann hat der ansonsten beste Gladbacher, der Torwart, nämlich Pereira Cardoso, sein Name, den man singen,
ja,
kann, ja, ja. Der hat dann die Situation in dem Fall nicht bereinigt, sondern ja, hat den Ball durchgelassen, wahrscheinlich abgelenkt, weil neben ihm stand noch ein Spieler. Das hat ihn wahrscheinlich irgendwie abgelenkt und Konzentration gekostet, weil wenn du da einen neben dir hast, kannst du ja nicht hinfliegen, sozusagen. Auf jeden Fall ging der Ball rein und das war entscheidend. 1-1, Halbzeit 1-1, alles gut. In der zweiten Hälfte war
sind
der
Sie ja auch stark zurückgekommen erstmal aus der Kabine, ne?
In der zweiten Halbzeit war der SC nicht mehr, hat er nicht nur mehr vom Spiel gehabt, er war wirklich dominant. Er war klar besser, aber was im Weg stand, war eben dieser besondere 19-jährige Torhüter, der alles gehalten hat, was auf den Kasten kam. Wirklich alles weggekratzt hat, egal wer es geschossen hat, egal was gemacht. Er hat alles rausgeholt, aber eben nicht wirklich alles, ne? Weil
man muss ja auch sagen, ich mache uns jetzt erstmal noch ein Bierchen auf,
ja,
bevor wir jetzt hier einfach weitermachen.
Ja.
Genau, ich stand ja im Studio und dann passierte recht lange quasi nichts. Es gab ja diese Dreifachchance,
ja,
noch.
Ach ja, richtig. Da ist er richtig über sich hinausgewachsen bei der Dreifachchance.
Eben.
Ne? Ja.
Und dann war ich gedanklich schon in der Nachspielzeit, ne?
Aber wir waren noch nicht in der Nachspielzeit.
Waren wir noch nicht.
Aber du warst, so wie ich, gedanklich schon ohne Bier hier am Quatsch. Prost, Steffi.
Das Wichtigste hier vergessen, ne? Und die 89. und 90. Minute, die klangen dann nämlich so.
Philipp Lienhardt beim Spielstand von 1-1 in der nominell letzten Spielminute, die in 10 Sekunden beginnen wird, mit immer noch Ballbesitz Freiburg. Durch Eggestein. Eggestein geht über die Mittellinie, sucht auf der rechten Seite Sildia. Sildia mit langen Schritten Richtung Strafraum, wird nicht angegriffen. Jetzt spielt er auf Doan. Doan in der Rechtsaußenposition, flankt in die Mitte, Kopfball, Tor! Tor! Tor!
Da freut er sich.
Tor für den SC Freiburg. Glückwunsch sagen Baden-FM und Waldhaus.
Wie geil ist das denn? Doans Flanke, Kopfball, Johann Mansambi. Johann Mansambi, das Talent, 19 Jahre alt, aus der Schweiz, in Freiburg. Letztes Jahr durfte ich ihn kommentieren beim U19-Finale. Und jetzt darf ich sein Tor feiern in der 90. Spielminute. Das 2-1 für den SC Freiburg im Borussia-Park. War's das oder doch noch nicht?
Es war's am
es
Ende?
Es war's und es war so geil. Es war so.
Es war sein erstes Bundesliga-Tor auch.
Ja, natürlich. War ja, ich glaube, der 6. Einsatz hat er mir, genau, nach einem Interview erzählt. Und dann das erste Tor, natürlich eine ganz besondere Geschichte. Ich muss mich so ein bisschen kasteien hier. Na, ich sehe mir gerade Backpfeifen, weil ich ja eigentlich frankophon bin. Ich habe nicht wirklich gewusst, dass er aus Genf kommt und eigentlich seine Muttersprache Französisch ist. Er heißt natürlich Johann, nicht Johann. Ja? Man sagt ja auch nicht Jean, sondern Jean.
Ja.
Also Johann Monsambi könnte man jetzt sagen, was jetzt auch nicht so nach Schweiz klingt, aber ja. Er ist Schweizer und hat die ganze Familie in der Schweiz und er sagt, da haben die gefeiert und
natürlich.
So weiter.
Natürlich.
Geile Geschichte.
Aber und, also wir haben auch gefeiert, ne? Also muss man ja auch sagen.
Ja, natürlich. Nicht nur, dass er das Tor gemacht hat als Einwechselspieler, ein anderer Spieler, der der Freiburger Fußballschule schon etwas länger entwachsen ist, das ist unser Freund Rosenfelder da hinten drin, der hat eine wahnsinnig starke Leistung geboten. Da bin ich mal echt gespannt, wer denn am Wochenende gegen Hoffenheim dann in der Innenverteidigung spielt, weil Ginter ist dann wieder frei, ist ja eigentlich gesetzt, ja.
War gesperrt für das Spiel.
Aber meine Herren, Max Rosenfelder, das war aber mal eine Leistung über 90 Minuten, die sich sehen lassen konnte. Und er kann auch ganz tolle Interviews geben, sei nochmal gesagt. Ganz intelligenter Junge, reflektiert und richtig klasse.
Und man muss ja sagen, diese 3 Punkte sind so wichtig.
Ja.
Wichtig.
Ja, total. Und zum Beispiel, Rosenfelder hat im Interview erzählt, dass der Verbindungstrainer, der Roth, der hat Kopfbälle geübt.
Ach.
Unter der Woche. Und zwar unter anderem mit Patrick Osterhage und mit Johann Monsambi. Die haben Kopfbälle geübt ohne Ende. Und beide machen den Kopfball.
Hat sich ausgezahlt, würde ich sagen.
Das hat aber mal Spaß gemacht, ja. Und jetzt bist du plötzlich durch diesen Sieg wieder im europäischen Rennen. Nicht nur, dass du da drauf gucken kannst, sondern du bist drin, du hast einen europäischen Platz. Wenn jetzt Schluss wäre in der Saison, ist ja noch nicht. Wir haben noch 5 Spiele. Aber ist natürlich eine Ausgangsposition, die was ganz anderes ist als das, was wir jetzt vorher hatten, mit 2 Heimniederlagen und dann raus aus dem Feld der europäischen Mannschaften. So sieht das da schon mal ganz anders aus. Und ich bilde mir ein, ich sage nicht voraus, ja, aber diese Leistung und dieses Spiel und auch der Sieg am Schluss mit dem Ganzen, dass es natürlich glücklich ist, wenn es in der 90. passiert, aber der war ja verdient. Ja?
Ja, ja, total.
Das könnte auch so ein bisschen so ein Anpfiff sein für eine richtig erfolgreiche Schlussphase der Saison, dass die gemerkt haben, hey, wir können es doch, wir haben es doch in der Hand und wir kriegen es hin. Und das Spielglück ist zurück. Das war ja nicht da, die hatten ja kein Spielglück in den Partien vorher. Sie haben ja nicht irgendwie desolat gespielt, sondern sie hatten nicht das Spielglück und sie hatten nicht die der Franzose sagt Efficacy, sie waren nicht effizient, genau, ja. Und jetzt waren sie es wieder. Und dann habe ich schon wieder gelesen, bei den Kritikern habe ich schon wieder gelesen, ich mache ja nicht mehr mit, ich schreibe ja nicht mehr. Ne?
Aber hält sich raus,
ich
guck
schon
aus dem Spiel.
Da wieder, dann kommt er wieder, ja, und wieder kein Stürmertor. Hey, wie scheißegal ist das,
wenn
die Tore schießt.
Ist mir sowas von egal, wer da die Tore schießt, das sage ich aber ganz ehrlich.
Und wenn es der Freiburger Kniff ist, dass die Stürmer die besten Verteidiger sind und den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen, und dann macht irgendeiner ein Tor von mir aus der Torwart selber.
Ja.
Das ist mir doch wurscht.
Mir ist das auch so was von wurscht.
Es gibt Menschen, die kannst du einfach
ist halt Sucherei, ne?
Es gab ja schon Hater jetzt für Julian Schuster. Hallo! Ich fand es klasse, dass er Rückgrat bewiesen hat und eben nicht getan hat, was die alle immer schreiben. Ich bin ganz überzeugt davon, das möchte ich vorausschicken, dass der Spieler Beste, Niklas Beste, eine Riesenverstärkung wird. Mittelfristig für den SC Freiburg. Mhm. Deshalb haben sie sehr viel Geld für ihn ausgegeben. Ja. Deshalb ist er da. Nur wenn ich jetzt immer lese, warum spielt der Beste nicht? Da wird sogar Grifo niedergemacht. Warum spielt der Grifo und so weiter? Warum spielt der Beste nicht? Dann muss ich ganz nüchtern sagen, hey Jungs und Mädels, die ihr da diese Scheiße schreibt, habt ihr das Spiel gesehen gegen KSC? Da war er in der Startelf.
Ja.
Was er gegen KSC verloren haben, da hat er sich für mich nicht aufgedrängt. Und er muss entweder einen Grifo oder einen Doan verdrängen, in der Startelf zu spielen.
Also gerade Doan.
Ja. Ah ja, also das ist ein bisschen schwierig. Ich halte viel vom Beste. Ich fand es klasse, dass sie ihn verpflichtet haben. Ich bin überzeugt davon, er wird eine Riesenverstärkung werden. Aber er muss da erstmal so ein bisschen reinwachsen. Er muss das Freiburger Spiel verinnerlichen und entsprechend umsetzen. Und ich finde das klasse, dass der Julian Schuster sich nicht ins Boxhorn jagen lässt von irgendwelchen Menschen, von Kritikern, die meinen, er müsste anders aufstellen, dass er zu Lucky Höhler gehalten hat, dass er zu Junior Adamu gehalten hat. viele sehen nicht, was der Adamu, wie viele Bälle der holt für Freiburg. Ja? Und die sagen, ja, aber der ist Stürmer, der muss Tore schießen. Nein, es ist scheißegal, wer die Tore schießt. Und jetzt war es halt Mansambi, der es vorgeschossen hat. Und der Aussage. Und dann gewinnst du 2-1 in Gladbach. Du hast jetzt 3 Punkte mehr als letzte Saison unter wirklich dem Trainer Gott in Anführungsstrichen. Ja. Und ich bin auch sein Fan, Christian Streich. Du hast 3 Punkte mehr. Wer bitteschön pinkelt denn
aber
da
Richie,
den Schuster an?
Das ist doch wie wenn EM oder WM sind, da haben wir auf jeden Fall auch wieder 70 Millionen Bundestrainer. Ja. So ist das halt.
Ja, ja, genau.
Wir also schauen nachher natürlich, ob Skinter wird. Rosenfelder reden wir nachher noch drüber.
Ja, das schätzen wir nachher.
Erstmal gucken wir natürlich wieder mal zurück.
Ja.
Ein Schuss Nostalgie.
Hoffenheim.
Wir sprechen über Hoffenheim, um Gottes Willen.
Jedes Mal sagst du, oh, jetzt sehe ich Hoffenheim.
Ja. Also,
hast du was
auf,
gefunden?
Du bist ja noch jung. Im Jahr 2007 tauchte Hoffenheim plötzlich im Profifußball auf. Aus der Versenkung. Die sind ja, also nochmal, Opa Hopp. Ja.
Opa Hopp.
Ja, ein älterer Herr aus dem Kraichgau. Milliardär. Der hat seinen Dorfverein, wo er als Jugendspieler gespielt hat,
hat er mal
ins Herz
gekauft.
Geschlossen. Und den hat er mal Erfolg gekauft.
Ja.
Erfolg kann man ja kaufen, wenn man so viel Geld hat. Ja. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, ihn in wenigen Jahren da nach oben zu pumpen. Also ich finde das jetzt total sympathisch, so, wenn er so bis Regionalliga geht, aber wenn es dann...
Würdest du dir, wenn du Millionen hättest, eine Mannschaft kaufen? Milliarden? Wahrscheinlich braucht man Milliarden dafür.
Nein. Ich würde meine Verein, ich habe ja 2, wie du weißt, in meinem Herzen, würde ich möglicherweise in irgendeiner Form unterstützen, indem ich eine Loge kaufe oder sowas.
Ja.
Aber nee, also die sollen schon ihr Ding alleine machen. Ich SC muss ja keine Werbung machen. Ja, das wär's noch. Aber was ich sagen wollte, also ich finde es ja, da ist ja nichts gegen zu sagen, dass der seinen Dorfverein, das ist ja wirklich nur ein Dorf bei Sinsheim, dieses Hoffenheim, das ist ein ganz kleines Kaff, ne? Dass der den Verein unterstützt hat, ist für mich sympathisch, so bis in die Regionalliga und dann ist aber irgendwann mal gut, weil er dann Traditionsverein einen Platz wegnimmt mit seinem Modell. Wir kommen gleich drauf, warum das negativ ist. Finde ich es nicht mehr so toll. Auf jeden Fall tauchten die irgendwann im Spitzenfußball auf, im Profifußball in der zweiten Liga nämlich. Und da hatten wir es mit denen zu tun. Und das erste Zweitliga-Duell mit unserem SC Freiburg, das fand an einem Montagabend statt, am 3. September.
Montagabend?
Ja, am 3. September 2007. Das war montags DSF.
Ja.
Deutsche Sportfernsehen hießen die, heute Sport 1. Ja. Die haben da immer zweite Liga montagsabends gezeigt. Und dann haben die halt gesagt, okay, das Spiel im Dreisamstadion Freiburg gegen Hoffenheim ist ein Montagabendspiel. 14.000 Zuschauer waren da.
Ja. Naja, sie sind jetzt bei Hoffenheim auch nicht mehr da.
Nee, also. Genau, das ist ja der Punkt, ja. Und die sahen dann den SC und der Cheftrainer Robin Dutt, herzliche Grüße, in folgender Aufstellung, die muss ich zitieren, weil so viele Namen da sind, die hatten wir jetzt in der ganzen Zeit, wo wir jetzt, ist die 34. Folge.
Ja, 34. Folge ist das.
Manche Namen hatten wir ja noch nie, ja. Im Tor stand Carsten Nulle.
Oh, ja. Nee, den hatten wir echt noch nicht.
Genau. Rechter Verteidiger Ali Günnes. Daniel Schwab und Heiko Butcher waren die Innenverteidiger. Mhm. Dennis Aogo war linker Außenverteidiger. Junge hier aus unserer Fußballschule, der aber seinen Weg gegangen ist. Auf der Doppelsechs war Ivica Banovic. Der lebt noch heute hier, ich glaube bei Eintracht oder so, ist er im Jugendfußball unterwegs. Ich sehe den ab und zu auf Jugendfußball-Events. Eke Uzoma war neben ihm auf der Doppelsechs. Eke Uzoma war ein Flüchtling aus Nigeria. Der ist wirklich aus einem Flüchtlingsheim gescoutet worden und ist
quasi
Profi geworden.
Quasi die Fußball-Traumgeschichte.
Ja. Der ist dann Profi geworden, hat auch eine Profikarriere, jetzt keine glanzvolle, aber Türkei und so weiter, erste Liga gespielt.
Ja, also immerhin. Ne?
Damals war er praktisch in Freiburg entdeckt worden, war dann in dem Zweitligateam und spielte neben Ivica Banovic. Eke Uzoma hieß er. So, dann kommen wir jetzt zu den Offensivpositionen, zu den Außen. Karim Matmur war rechter offensiver Mann und Wilfried Sanou aus Burkina Faso, so ein kleiner giftiger war das, auf der linken Seite. Und dann hatten wir noch eine Doppelspitze mit Cafu aus Kap Verde und mit Jonathan Jäger aus Frankreich. So ein kleiner mit
ist
langen
Haaren. Ist auch geil,
Haaren.
Wenn du Jäger heißt, aber ich aus Frankreich
kommst. Ja, ich habe mich immer gefragt, sagst du Jäger? Oh, nee, kein Jäger. Ich glaube, man sagt schon Jonathan Jäger, glaube ich schon, dass sie das, also ich glaube, das war GG.
Nee,
das geht ja nicht, ne?
Nee.
Also wir haben sowieso gesagt Jonathan Jäger.
Ja, natürlich, wir haben natürlich Jonathan Jäger gesagt, das ist ja ganz klar.
Das ist ja ein deutscher Name, klar.
Richtig.
Ne? Von vorne bis hinten, ne? Also das war unsere Mannschaft und der Gegner war halt Hoffenheim. Die waren gerade aus der Regionalliga aufgestiegen und die waren gespickt mit internationalen Talenten. Da war zum Beispiel der Schwede Per Nilsson in der Abwehr, der war Nationalspieler, schwedischer Nationalspieler. Forsa aus Ghana war im defensiven Mittelfeld, der Senegalese Demba Ba war ein Riese im Mittelfeld, später hat er Champions League gespielt. Der Deutsch-Spanier Francisco Copado war ein Leistungsträger im offensiven Mittelfeld. Und im Angriff, der war besetzt mit dem fantastischen Brasilianer Carlos Eduardo, dem großartigen Nigerianer Chinedu Obasi und dem damals noch sehr jungen Bosnier Vedat Ibisevic. Den kennst du auch,
ja.
Den Namen.
Ja,
damals
klar.
War ganz Jungspund, ja. Die waren alle jung. Die waren alle sehr, sehr jung, das muss man sagen. Aber die waren natürlich trotzdem sauteure Spieler und bärenstark. Und das waren Aufsteiger aus der Regionalliga, über den wir reden. Ja, die haben ja zum Teil da schon dort gespielt, weil die Kohle da war von
Offenbach. Ja klar,
von
Offenbach, ja, denen, ja, war das ja wahrscheinlich am Ende egal.
Der hat das alles finanziert, Dietmar Hopp hat das alles finanziert. Und natürlich waren die so ein bisschen verhasst. Das war ein Plastikclub logischerweise.
Ja, klar.
Und bei den Fans des traditionellen Fußballs nicht sehr wohl gelitten. Man versteht es irgendwo, gleichzeitig rein fußballerisch haben die natürlich einiges auf den Platz gezaubert. Jetzt gab es das erste Spiel dieser beiden badischen Fußballwelten gegeneinander. An diesem 3. September 2007, SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim. Und das lief wie folgt ab, 6. Minute, Tor für Freiburg. Cafu hatte getroffen, 40. Minute. Man hatte das Gefühl, das Gute siegt, ja. 2-0 durch Daniel Schwab. Ah, war das schön. Ich spür's noch förmlich, wie, ha, das Gute siegt, ja. Ja, aber dann kam Obasi, der eben angesprochene, fantastische Stürmer, 44. Minute, kurz vor der Pause, 2-1. 70. Minute, 2-2, wieder Obasi. Da war das Gefühl schon im Keller, ja, das du vorher hattest. Aber dann gab's in der 79. Minute einen Elfmeter und Dennis Aogo, der Mann aus der Freiburger Fußballschule, hat das Ding versenkt. 3-2. Das Gute hat gesiegt. Ja.
Wie so ein Fußballmärchen.
Ja, also, man kann sagen, trotz der vielen SAP-Millionen, da kamen die Eier beim Dietmar Hopp, hat Hoffenheim den ganz großen Sprung nie wirklich geschafft. Bis in der Bundesliga, ja. Und dann hat der Hopp da den anderen Stadion an die A6 gesetzt.
Toll.
Mit seiner Kohle. Aber sie haben nie den ganz großen Sprung geschafft, zumindest nicht dauerhaft. Sie sind nie dauerhaft am SC Freiburg e.V., das betone ich in dem Fall, vorbeigezogen. Die Bilanz aus 31 Pflichtspielen gegeneinander, 14 Siege für den SC, 12 Unentschieden, nur 7 Siege für die SAP-Truppe da mit den vielen Millionen vom Hopp.
Das ist schon, ich muss nochmal sagen, ich finde das verrückt, wenn du so viel Geld hast,
ja,
dass du gar nicht mehr weißt, was du damit machen sollst.
Ja, ja,
und
ist
dann
halt
denkst
so,
du dir, wachst du morgens auf und denkst,
machst du mal einen Dorfverein?
Also jetzt doch.
Lass du mal machen.
Ich kauf mir einfach mal so einen Fußballverein, komm, ja, mal schauen, was passiert.
Ja, es war schon sein Jugendverein und so. Aber
immerhin, ne?
Trotzdem,
also sonst wäre es ja wirklich völlig random, ja, gewesen.
Aber ich habe ja gesagt, wir sind nie wirklich an Freiburg vorbeigezogen, sage ich aufgrund der badischen, auf der regionalen Nähe, ist ja nicht so weit weg von hier, 200 Kilometer etwa. Und sie haben international nie das ganz große Ding gerissen und ja, und vor allem, und das ist das Wichtige für mich, es ist ihnen nie gelungen, Massen zu begeistern. Nie.
Ja. Nee, wenn man da ins Stadion guckt, da ist ganz schön Ebbe.
Das Stadion, da sieht man, ob sein Jugendverein aus dem Dorf bei Sinsheim neben die A6 gebaut hat, ist praktisch nie, wirklich nie voll. Und wenn, dann durch den Gast, wie jetzt am Wochenende, am letzten, durch 10.000 Fans aus Mainz, die mit angereist sind. Ähnlich ist es ja, wenn Freiburg kommt. Also Hoffenheim hat keine wirkliche Fanbewegung, keine Leidenschaft, erkenne ich da. Ich habe eine ganz bittere Erinnerung aus dem Jahr 2013, da musste Hoffenheim, das war eigentlich nicht bitter, sondern gut, die waren inzwischen Bundesligist, sie mussten dann als 16. in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Kaiserslautern. Das Hinspiel, ich habe beide Spiele gesehen beim Stadion, das Hinspiel endete 3-1.
Warst du privat da im Stadion dann?
Ja, privat. Ich habe mich schon akkreditieren lassen.
Ja, aber halb privat.
Aber
so.
Ich hatte jetzt nicht wirklich den, aber ich war als Fußballfan, ich wollte das sehen. Ja.
Ja. Wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avell für die Unterstützung danken. Avell reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig, avell.de.
War in Hoffenheim, 3:1 hat Hoffenheim da gewonnen gegen Kaiserslautern. Aber wenn du auf den Betzenberg musst, da in die Pfalz, dann sind 2 Tore Vorsprung ja noch nicht wirklich das sichere Pfand in der Tasche, ja. Und deshalb war das ein besonders spannendes Spiel. Ganz Fußball-Deutschland hat darauf geguckt, wie geht das jetzt aus auf dem Betze, wenn anderer Traditionsverein Kaiserslautern auf den Plastikclub aus Hoffenheim trifft. Und natürlich waren auch die Sympathien so ein bisschen ungleich verteilt. Aber ich dahin, um das Drama mitzuerleben. Und was ich dann wirklich schrecklich fand, war nicht, dass Hoffenheim gewonnen hat, sei geschenkt, was auch wirklich schrecklich war. Aber wirklich schlimm war, dass der Gästeblock auf dem Betzenberg leer war.
Oh,
da waren keine Fans mitgereist zu einem
richtig, richtig wichtigen Spiel.
Es geht, wo ein Rischmüller 250 Kilometer fährt, um das Spiel zu sehen. Ein Weg, ja. Um das Spiel zu sehen als Fußballfan, weil es spannend ist.
Es geht einfach darum, steigst du ab. Also ja, das Schlimmste, was dir eigentlich als Verein passieren kann.
War zumindest halb leer. Ich war angekotzt davon. Und deshalb kann ich mit dem Modell Hoffenheim einfach nichts anfangen. Das ist aber so. Und das war schon so, als sie mit ihren teuren Brasilianern und Nigerianern 2007 plötzlich da waren und auf den Zweitliganiveau gegen unseren SC kicken durften, was ich eben erläutert habe. Dass sie inzwischen ein vernünftiges Stadion haben, dass sie gute Jugendarbeit machen, das ist alles konzidiert. Aber wozu das Ganze, wenn es keinen interessiert? Ja? Wozu ein schönes Stadion, wenn keiner reingeht? Ja? Und
dann sind ein paar Plätze wieder an unseres dran bauen. Da fehlt ein bisschen was.
So sieht's aus. Und das insgesamt 32. badische Duell sind es mittlerweile. Das erste habe ich gerade erwähnt. Dieser unterschiedlichen Fußballwelten steht am Samstag um 15.30 Uhr an.
Der Gegnercheck.
Ja, auch den machen wir gerne.
Ja, natürlich. Du hast vorhin schon mal angefangen mit, dass Ginter wieder zurück ist, aber schauen wir vielleicht auf die Hoffenheimer.
Schauen wir ein bisschen auf Hoffenheim, ja. Hoffenheim hat im Lauf dieser Saison versucht, einen besonders cleveren Schachzug zu machen. Sturm Graz war in Österreich mit attraktivem Fußball Meister geworden. Mit dem vielen Geld aus der deutschen Bundesliga und der Schatulle von Dietmar Hopp wurden die Verantwortlichen für diesen Erfolg nach Hoffenheim geholt. Und zwar alle beide. Andreas Schicker als Geschäftsführer Sport vom österreichischen Meister abgeworben und der Trainer Christian Ilzer in der laufenden Saison abgeworben. Als Trainer wurden die beiden nacheinander verpflichtet. Kurz vor Saisonbeginn wurde quasi die komplette Führungsebene bei Hoffenheim ausgetauscht. Sportchef Alexander Rosen stand an der Spitze. Die Fans machten einen Riesenalarm dagegen, die wollten es nicht, aber der musste gehen. Und die Ösi-Connection bahnte sich also an. Erst kam Schicker als Sportgeschäftsführer, später dann Christian Ilzer für den weggeekelten Pellegrino Matarazzo als Trainer. Der war ja gar nicht so unerfolgreich, es war alles okay. So, Schicker und Ilzer kamen, beide von Sturm Graz, haben aber weder das steirische Randgebirge noch den Erfolg aus der Steiermark mitgebracht in den Kraichgau.
Hatte man sich mehr von erhofft, ne?
Oh ja, nach der Hinrunde stand Hoffenheim auf einem Relegationsplatz mal wieder, ja. Man hätte wieder einen leeren Gästeblock in irgendeinem Stadion der Zweitliga möglicherweise gehabt. Aber war ja noch nicht Ende, war ja nur da. Aber Fakt ist, es herrscht immer noch Abstiegsangst in Hoffenheim. Natürlich haben die mit dem Sieg in Kiel und am Remis gegen Frankfurt die Rückrunde dann gut begonnen. Das war ansehnlich, aber dann folgten die erwartbare Niederlage in Leverkusen und dann ein 0:4 gegen Union Berlin. Das war ein Rückschlag.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann zeigte dieser Schock aber Wirkung, positive Wirkung. Da haben dann 1:3 in Bremen gewonnen, deshalb sage ich Alarm. Ja. Hoffenheim gewinnt 1:3 in Bremen, Hoffenheim spielt gegen Stuttgart 1:1, Hoffenheim gewinnt 0:1 in Bochum.
Gegen Stuttgart 1:1 ist halt auch, ne? Also
ja, ist ja okay. Ja, ja. Und in Bochum dann gewonnen, zweite Auswärtsniederlage, Auswärtssieg hintereinander. Da fragt man sich, wird jetzt alles gut? Naja, ist jetzt der Ilzer da angekommen und so weiter, genau. Ja, ja, natürlich, für die Hoffenheimer mit ihrer riesen Personalrochade in der sportlichen Leitung. Aber dann kam Heidenheim nach Hoffenheim, nur 1:1. Dann verlieren sie in St. Pauli mit 1:0. Dann kommt Augsburg nach Hoffenheim, nur 1:1. Und dann verlieren sie 3:1 in Leipzig. So. Also nach dem Hoch kam das Tief und am vergangenen Wochenende kam dann die Überraschung, plötzlich gewinnen die 2-0 gegen Mainz. Ja, jetzt war es für Mainz das vierte Spiel, was sie nicht gewonnen haben, hintereinander. Und es lag jetzt nicht nur an Hoffenheim, dass das so ausgegangen ist, weil die Mainzer hatten in der zweiten Halbzeit Chancen für zwei Spiele. Aber sie haben die Tore nicht gemacht.
Aber klar, da fragt man sich, ob jetzt quasi die Kurve wieder hochgeht für Hoffenheim.
Ja, oder ob sie jetzt wieder oben ist und jetzt wieder runtergeht. Ja. Könnte ja auch sein.
Genau,
ne?
Ja.
Auf jeden Fall zweifache Torschütze gegen Mainz. Übrigens André Kramaric, André Kramaric. Den kann man so schön aussprechen. Der hat die Tore gemacht. Und eine Warnung für den SC ist ganz sicherlich, dass Hoffenheim auswärts, ich habe es eben erwähnt, in Bremen und in Bochum gewonnen hat. Da müssen wir dann schon aufpassen. Kommen wir so ein bisschen zum aktuellen Tagesgeschäft. Das System von Hoffenheim, die haben implantiert das 4-2-3-1, das auch der SC meistens so spielt. Leistungsträger ist natürlich Kapitän Olli Baumann im Tor, das ist der Rückhalt, Nationaltorwart geworden. Du weißt, der ist aus meiner Wahlheimat Bad Krozingen.
Ja,
der
Olli.
Der Olli.
Ich finde den auch gut.
Der ist ein super Typ.
Ja.
Also er begrüßt mich auch nach wie vor sehr, sehr, sehr freundlich. Also das muss ich noch erzählen, gestern, Begrüßung, ja. Es vor 20, 25 Jahren hatte Freiburg mal einen Kapitän, der hieß Steffen Korell. Und ich weiß noch genau, der hat in Kaiserslautern mal einen Schuss wie ein Strahl in den Winkel geschossen, war richtig geil. Und er ist jetzt seit Jahren schon bei Gladbach im Management, immer so zweiter Mann hinter dem aktuellen Sportdirektor oder Sportvorstand. Und er arbeitet also im Management von Borussia Mönchengladbach. Und gestern unterhielt er sich mit Grifo in der Mixzone. Und
man gestern, weil heute Sonntag ist. Wir zeichnen am Sonntag auf und nicht am Mittwoch, deswegen war es für Rischi gestern. So,
ja,
nur damit ihr nicht verwirrt seid, was auf einmal...
Also am vergangenen Spieltag stand er in der Mixer und dann guckte er mich, ich sage, oh, ich glaube, er hat mich erkannt, er kam zu mir und wir haben uns so gedrückt nach so vielen Jahren. Ja, das fand ich nett, das war eine richtig schöne Sache. Das war Steffen Korell, aber wir wollten ja über Olli Baumann reden, der auch immer noch nett grüßt und abklatscht, wenn man sich mal sieht. Star des Teams ist rechts außen. Rechts außen Tom Bischoff, den der FC Bayern sich für die nächste Saison bereits geangelt hat. Auf den muss man sicherlich achten. Auf der rechten Seite spielt der Bischoff, auf der linken Seite Max Mörstedt, auch ein sehr, sehr großes Talent. An guten Tagen kann der dich auch schwindelig spielen. Und im André Kramaric, der spielt auf der 10, also mehr oder weniger in diesem 4-2-3-1. Der zentrale Mann in der Dreierreihe offensiv, ja. André Kramaric gegen Mainz, zweifacher Torschütze, der weiß, wo das Tor steht. So sieht's nämlich aus. Und der Nigerianer Gift Orban ist Mittelstürmer. Der kam im Januar von Olympique Lyon aus Frankreich und hat eine gute Trefferquote, nämlich in den 5 Spielen, die er bisher gemacht hat, 12 Treffer. Nee, Entschuldigung, falsch rum.
Andersrum, ne?
4 Tore. In 12, beziehungsweise 13 Spielen.
Ich dachte gerade, 12 Tore in 5 Spielen, das wäre ganz schön.
Nein, er hat 4 Tore geschossen in den 13 Spielen jetzt. Ne? Das, aber 4 Tore, ich denke jetzt an unseren Sturm, sind wir wieder bei dem Thema, ja? Hat ja keiner von den Stürmern bei uns. Aber er hat 4 gemacht, also muss man vielleicht auch noch ein Auge drauf haben. Insgesamt ist Hoffenheim relativ schwer auszurechnen, weil manchmal sind sie überraschend stark, das zeigen ja die Ergebnisse. Und dann erschreckend schwach, ja. Stabilität ist da Fehlanzeige. Mhm. Keine Stabilität drin. Was machen sie jetzt am Samstag? Wir wissen es ja nicht, wir hoffen ja nur. Deshalb fällt mir so ein Tipp ein bisschen schwer. Aber nach dem tollen Sieg jetzt in Mönchengladbach sage ich A, der SC gewinnt. B sage ich, er gewinnt mit 2-1. Das ist jetzt ein bisschen billiger Tipp, aber...
Na, ich habe meinen Tipp auch schon vorher durchdacht.
Ja.
Ich tippe 2-0.
Ja gut.
Ich sag...
Du tippst besser als ich, das ist ja Wahnsinn. Also wir tippen beide auf Sieg, hat es ja Glück gebracht. Im Tippspiel jeder einen Punkt, ne?
Jeder einen Punkt, du kommst halt nicht näher ran, ne? Rischi, so funktioniert das nicht. Also du musst dann Punkte machen, wenn ich keine mache. Soll ich dir nochmal erklären, wie so ein Tippspiel funktioniert? Man muss immer eigentlich besser als der andere tippen. Zwischen
uns. Das möchte ich jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern vermitteln. Die Steffi hat am Samstag die Bundesliga-Show kommentiert, moderiert.
Und ich habe zum Glück nicht kommentiert.
Und ich habe kommentiert in Mönchengladbach. Und als Musik lief und er stand 2-1, oder hast du das sogar on air gesagt? Da sagt die doch tatsächlich, dein Tipp geht nicht mehr auf, aber meiner kann noch aufgehen.
Das habe ich on air gesagt. Da habe ich mich nicht lumpen lassen. Nein, ich habe 3-1 getippt, für mich war da ja noch alles drin.
Ja. Also. Genau diesen Blick, den du jetzt drauf hattest, ja, den habe ich gehört in deiner Stimme. Ja. Den habe ich gehört in deiner Stimme. Naseweiß hat man das früher genannt. Ja,
ja, ist richtig unsympathisch. Ja. Richtig so, dass man denkt, ja. Komm du noch mal ums Eck. Ja.
Unsympathisch ist ja auch, dass du einfach Urlaub machst, ja, und wir jetzt am Sonntag schon aufzeichnen müssen, wie du gesagt hast.
Ja, ich sag dir aber eins, das Wetter wird scheiße. So,
wir sitzen wahrscheinlich
im Regen auf dem Campingplatz.
Ich wollte mir eine eigene Vorlage nämlich jetzt geben, so. Um zu sagen, aber eins ist davor, ich komme direkt von einem großartigen Frauenspiel.
Frauen regieren die Welt.
SC Freiburg Frauen.
Torschreiber wieder da heute.
Ja, du bist direkt aus dem Stadion, aus dem Dreisamstadion und hierher reingeschwuppelt.
Genau, ich komme direkt vom Frauenspiel.
Das Ergebnis quasi mitgebracht.
Ja, und es war Wahnsinn, 4.500 Zuschauer waren da. Gut, ich glaube, es waren ganz viele Mannschaften wieder eingeladen und so, aber die Stimmung war halt entsprechend toll.
Natürlich.
Ja. Und,
aber war ja auch nicht irgendjemand zu Gast.
Nein, die Frauen haben gegen den VfL Wolfsburg gespielt. Das sei nochmal gesagt, das ist eigentlich die Top-Mannschaft der letzten 10 Jahre, kann man sagen, in Deutschland. Und in dieser Saison sind sie immer noch Top-Mannschaft. Als Tabellendritter gekommen, jetzt sind sie, glaube ich, Zweiter nach dem Spiel am Sonntag.
Das ist okay.
Aber die hätten sich natürlich einen Sieg gewünscht, weil es geht dann ja nicht, die Meisterschaft ist ja entschieden, Bayern München hat ja jetzt auch Frankfurt geschlagen.
Ja.
Und dadurch ist Bayern nicht erreichbar mehr, auch nicht erreichbar für Wolfsburg, die ja einen Trainerwechsel hatten jetzt auch noch obendrein. Aber der zweite Platz berechtigt ja zur Teilnahme an der Champions League. Und der ist natürlich jetzt zwischen
Frankfurt und Wolfsburg halt hart umkämpft.
Hart umkämpft, deshalb hätten die natürlich sehr gerne in Freiburg gewonnen, das einmal gesagt.
Und
entsprechend
in der Partie schon, muss man nochmal kurz sagen, klar dann als Favoriten reingegangen, also gegen den SC.
Dachte man, die sind als Favorit reingegangen. Ja. Und dann gab's so ein paar Besonderheiten im Vorfeld der Begegnung, hatte nämlich Theresa Merck entschieden, vermutlich nicht allein, sondern in Absprache mit ihrem Team. Rafa war nicht im Kader. Das war natürlich für mich als Rafa-Fan zunächst mal schwierig, aber die Entscheidung der Trainerin kann ich nachvollziehen. Wir haben da mit der jungen Rebecca Adamczyk in Eigengewächs, was einfach Perspektive haben soll. Ich glaube, es wäre ihr zweiter Bundesliga-Einsatz heute gewesen. Und da hat man halt gesagt, Rafa, die jetzt 2 Spiele bei der Nationalmannschaft mit auf der Bank war, mach mal Wochenende Pause, guck dir das Spiel von draußen an oder fahr heim oder wie auch immer. Die war nicht im Kader. Und dann kommt also die Rebecca Adamczyk zum Warmmachen auf dem Platz zusammen mit der Lena Nuding, der eigentlichen Nummer 3 dann. Und dann verletzt sie sich beim Warmmachen.
Oh.
Und dann muss Lena Nuding ins Tor gegen Wolfsburg, ja. Aber die hat ihre Sache richtig gut gemacht.
Ja.
Das sei mal jetzt nach dem Spiel dann wirklich erwähnt. Lena Nuding hat ihre Sache gut gemacht, aber es war natürlich ein bisschen Aufregung vorher. Und Rafa, was weiß ich, wo die gerade war, konnte halt, die eigentliche Nummer 1 war nicht drin. Die junge Torhüterin hat sich verletzt. Und dann musste Lena dran, die ja eigentlich schon gesagt hat, ich mache dann Ende mit meiner Karriere, am Ende der Saison ist für mich Schluss mit Fußball. Sie wurde auch vom Verein freundlich verabschiedet. Jetzt stand die plötzlich am Platz.
Upsi.
Vor 4.500 Zuschauern und weiß nicht wie vielen am Fernsehschirm und am Radio.
Ist ja
gerät,
auch ein gewisser Druck, der dann auf einmal da so kommt.
Ja, genau. Aber sie hat ihre Sache richtig, richtig gut gemacht. Torlose erste Hälfte. Aber auf Augenhöhe fand das Ganze statt, fand ich keine ganz besonderen Höhepunkte, bis auf einen. Ein 25-Meter-Knaller von Cora Zickei, der wurde von Anneke Borbe, so hieß die Torhüterin von Wolfsburg, durch eine Glanzparade gerade noch so über die Latte gelenkt. Das war die größte Chance eigentlich, dieser Knaller von Cora. Aber dann geht's 0-0 in die Pause, in der zweiten Hälfte. wirklich die Freiburger Mannschaft diejenige, die dem Tor näher war als der Gegner. Und dann passiert was ganz Verrücktes. In der 70. Minute verletzt sich die eingewechselte Lisa Kolb, die viel Alarm gemacht hat, nachdem die eingewechselt worden war, verletzt sich, ist in der eigenen Hälfte, liegt da und ich vermute, sie hat geweint oder geschrien. Die Mitspielerinnen haben alle ganz schnell gewunken. Physios auf dem Platz, Physios auf dem Platz.
Das klingt nicht gut.
Und da kam die stolze Schiedsrichterin dahin und sagt erstmal, halt. Und die vierte Offizielle hat die Betreuer nicht auf den Platz gelassen. Dann hat sie dann mit der geredet und so weiter und so fort. Und hat halt dann gesagt, nee, keine Betreuer auf dem Platz.
Okay.
Ja. Ja, und dann stand dann die Kolb plötzlich, stand da, aber war immer noch irgendwie so wie bestellt und nicht abgeholt und so. Und dann sagt die Schiedsrichterin raus hinter die Seitenlinie. Mhm. Ne? Und zwar diagonal ganz auf der anderen Seite, wo die Betreuer gewesen wären, die ja auf den Platz gekommen wären, da hätten sie die behandelt, hätten sie ein Zeichen gegeben an die Bank, Wechsel oder nicht, ja. So läuft das normalerweise
ab. Ja.
Ne? Die Schiedsrichterin lässt die Betreuer nicht zu, das Mädel liegt da und heult und hat Schmerzen, dann steht sie da und weiß nicht, was sie machen soll. Also ich,
komisch,
als alter Sack, ja, ich hätte mich wieder hingelegt und dann soll man die Schiedsrichterin kommen. Ja,
ja.
Nee, und die hat dann gesagt, nee, geh mal hinter die Linie. So, und dann warst du plötzlich in Summe bestimmt 3-4 Minuten in Unterzahl.
Ja.
Und genau in dieser Zeit fällt das Tor für Wolfsburg. Und zwar obendrein noch ein Schuss, der keiner war. Es war eine Flanke. Eine Flanke kam und wurde immer länger und senkt sich hinter Nuding ins lange Eck zum 0-1 für Wolfsburg. Keiner weiß, also das war wirklich gegen den Lauf des Spiels.
Freiburg war eigentlich besser. Ja.
Freiburg war besser. Freiburg stand vor der Sensation, könnte man sagen, zu dem Zeitpunkt und musste dann hinnehmen, dass es 0-1 in Unterzahl fällt. Vorlage, sage ich, war die Schiedsrichterin. das darfst du nicht ablaufen. Vielleicht war es auch ein bisschen unclever von Lisa Kolb, dass sie sich nicht einfach hingelegt hat und gesagt, ich tu nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann hätte man die Zeit gehabt, hätte man diese Unterzahlsituation vermeiden können. Aber mein Gott, das sind ja alles keine Profis seit 10, 15 Jahren, sondern das sind ja junge Mädels und junge Frauen. Und insofern, aber von der Schiedsrichterin fand ich es nicht okay, dass sie die Betreuer nicht auf den Platz gelassen hat. Total unterschätzte Situation. Und dann sehe ich noch die vierte Offizielle, wie die dann den anzeigt, ja, ihr müsst außenrum zu ihr hin, um den Platz laufen. Und bevor nicht wirklich klar ist, die kann nicht mehr, kannst du ja nicht wechseln.
Ne? Ja, und dann, ja, wurde,
dann fiel das Tor und danach kam dann der Wechsel, da kamen zwei Spielerinnen aufs Spielfeld. Die eine, die sieht man eher selten. Nia Senk ist ihr Name, die kommt vom FC Basel, spielt fast nie beim SC Freiburg, ist so ein ganz Junge noch, so ein Talent, ja, für die Zukunft, Perspektive. Und die zweite Spielerin, die eingewechselt wurde in der Situation, war Annabel Schasching, die ja erklärt hat, dass sie nach Leipzig wechseln wird.
Genau.
Diese beiden Spielerinnen wurden noch wichtig, denn es kam die Minute 89.
Ähnlich wie bei den Herren.
Genau. Nia Senk auf dem rechten Flügel wie ein Wiesel flinkt und dann mit einer tollen Flanke und im Zentrum Wolle Schasching, Tor für den SC Freiburg, das 1-1. Und natürlich stürzten die Wolfsburgerinnen allzu wohl, das kann doch nicht sein, vor dem Hintergrund Champions League.
Ne? Ja, natürlich.
1-1.
Und so kurz vor Ende halt.
Und dann ganz fünf Minuten Nachspielzeit. Und in der 5. Minute der Nachspielzeit, Flanke von Slina Fobian, Kopfball von Samantha Steuerwald, die aufgerückt war von hinten. 5-6 Meter vorm Tor, kommt die frei zum Kopfball. Das Publikum, Arme hoch.
Hatte schon eigentlich gedacht.
Und der Ball geht Zentimeter über die Latte. Es wäre, ich sage, aufgrund der zweiten Hälfte der verdiente Sieg gewesen. Aber so war es, ein Punkt gegen Wolfsburg.
Egal, wir nehmen den Punkt gegen Wolfsburg mit.
Und er wurde gefeiert wie ein Sieg von den Fans, von den Spielerinnen, von den Betreuerinnen. Alle waren glücklich und zufrieden mit diesem Unentschieden gegen den Favoriten Wolfsburg. Und wir wollen mal festhalten, die Top 3 der Bundesliga ist Bayern München.
Die kommen ja als nächstes.
Wolfsburg, genau, ist Bayern München, ist Wolfsburg und ist Frankfurt. Und in Freiburg hat keine von diesen drei Mannschaften gewonnen. Wir haben gegen Bayern unentschieden gespielt, haben heute, nicht heute, am Sonntag. am Sonntag gegen Die Wolfsburgerinnen unentschieden gespielt und Frankfurt haben sie sogar besiegt. Das ist doch mal klasse, da kann man doch nicht meckern. Und du hast es schon angedeutet, das nächste Spiel ist bei Bayern München.
Aber es ist eine Woche spielfrei?
Genau, erstmal ist Ostern. Ne?
Erstmal ist ja, Ostern.
Insofern freuen wir uns darauf, dass die Frauen dann bei Bayern spielen und vielleicht den Favoriten da auch ein bisschen ärgern können. Ist natürlich A, weil es Bayern ist, die ja eh nochmal eine andere Liga sind in dieser Saison. Und B, weil es auswärts ist, nicht so einfach. Aber den Mädels, die ja gekickt haben gegen Wolfsburg, traue ich eine Menge zu. Und ohne die Schiedsrichterin hätten sie vermutlich gewonnen. Sei mal so dahingesagt. Aber egal, die stellt sich zur Verfügung. Physiotherapeutin im Hauptberuf, da ist sie vielleicht gut.
Oh.
Nein, das war jetzt böse. Aber ich habe mich über das Handling, über das, wie sie die Situation gemanagt hat, wirklich geärgert. Und es kommt nicht von ungefähr, dass genau da dann das Tor fällt. Und das war auch noch so ein dummes Zufallstor. Ne? Aber so. Egal. Schön, dass so viele Zuschauer da waren. Ich kann jedem den Tipp geben, geht nochmal hin. Das letzte Spiel ist dann gegen Werder Bremen in einigen Wochen. Da bin ich aber auf dem Rückweg von Kiel. Da muss ich es dann am Bildschirm kommentieren. Ne?
Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Ostern, dir schöne Ostern.
Schöne Ostern.
Ich mach mal Urlaub.
Auch.
Ciao.
Ja, dann trinken wir noch einen. Komm her.
Komm,
wir trinken jetzt ein Osterbier hier vom Urlaub nochmal. Und ihr habt es gar nicht gemerkt, wir haben Sonntag aufgezeichnet.
Lasst euch gut gehen.
Auf ein Stadionbier mit Baden-FM-Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.